Woher wissen Sie überhaupt, dass Sie ein Airbag im Auto haben? Steht drauf, ne? Steht auf dem Armaturenbrett. Es gibt noch eine zweite Quelle, warum Sie glauben, einen zu haben. Bitte? Ja, es liegt im Handschuhfach Ihres Autos ein dickes Buch, das haben Sie noch nie gelesen, das nennt man Betriebsanleitung. Da steht drin, es gäbe ihn. Und drittens, der Verkäufer hat gesagt, dass Sie hätten einen. Und viertens, Sie haben ihn schon bezahlt. Merken Sie die Ähnlichkeiten? In jeder Stadt gibt es einen großen Hohlraum, Kirche genannt. Und da sagen die Pfarrer, da ist er drin und bezahlt haben Sie ihn auch schon mit Ihrer Kirchensteuer. Und dann gibt es noch ein Buch in Ihrem Regal, das viele Menschen selten zur Hand nehmen. Da steht auch drin, es gäbe ihn. Und jetzt die Preisfrage. Möchten Sie, dass Ihr Airbag zum Vorschein kommt? Das wäre ja der Crash. Und das finde ich schade, dass Menschen ein solches Verhältnis zu Gott haben. Ich komme ganz gut zurecht. Das reicht ja, wenn man sozusagen last minute erst nach der Katastrophe sich mit ihm beschäftigt. Und der Glaube wird dann so eine Art Leben nach dem Tod Lebensversicherung. Und bis dahin müssen wir uns mit unseren Ängsten selber rumschlagen. Wann immer die demografischen Pulsfühler der Nation, Infas, Gallup, Forsa, DIMAP, nach den Ängsten der Deutschen fragen, sortieren sie die nach kollektiven Ängsten und individuellen Ängsten. Platz 1 der uns alle betreffenden Ängste, kollektiv, was meinen Sie? Platz 1 der gesamtgesellschaftlichen Angst? Ja, viele Leute glauben, Terror ist es gar nicht. Übrigens, nur kleine Nebenbemerkung, die Kriminalitätsrate ist so niedrig wie seit 1992 nicht mehr, sagt das BKA. Nee, Platz 1 ist Folgen der Klimaveränderung. Wenn es regnet, dann ist Starkregen und Überschwemmung. Wenn es stürmt, dann stürmt's. Wir haben in Hamburg früher gesagt, Storm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Aber das gilt inzwischen auch nicht mehr. Hier im Süden, Sie mit den Bergen, haben Angst vor Erosion, vor Schlammlawinen, am Bergabgang. Hallo, Louis Trenker. Der Berg ruft nicht mehr. Er kommt jetzt selbst. Ne? Platz 2 ist natürlich Arbeitslosigkeit, sozialer Abstieg, steigende Lebenshaltungskosten bei stagnierenden Einkommen. Fragile Arbeitsverhältnisse, Teilzeitjobs, teure Wohnungen. Platz 3 der kollektiven Ängste erst ist die Zunahme von Gewaltkriminalität und Terror. Individuell, auf jeden Einzelnen bezogen, fürchten wir, und das ändert sich immer nie, Platz 1 tödliche Krankheit, Krebs, Platz 2 Invalidität, Platz 3 Zerbruch von Familie und dass die Kinder auf die schiefe Bahn kommen. Nun nützt es nichts, diese Ängste zu schüren, indem man Nachrichten nur auf den Privatsendern sieht oder täglich Bildzeitungen liest. Es nützt auch nichts, diese Ängste zu verdrängen, indem man nur noch Tourismuskataloge liest, sondern man sollte, und das rate ich Ihnen, um die Angst herumgehen und versuchen, dem Drachen ins Auge zu schauen. Dann werden Sie merken, Angst ist ambivalent, wertwechselnd. Einerseits können Ängste eine manifeste Erkrankung der Nerven und Gefäße verursachen, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Hyperventilation und allergische Reaktion der Haut und Schleimhäute. Andererseits ist Angst ein notwendiger Fluchtimpuls. Ne? Das chinesische Sprichwort, ich mag die sind ja von so tiefer Lebensweisheit. Mögen Sie chinesische Weisheiten? Fließt glühende Lava den Hang herab, hau ab. Oder? Also, Angst ist ein wichtiger Fluchtimpuls, wenn Ihnen jemand sagt, ich fürchte mich vor nichts, dann steigen Sie nicht zu ihm ins Auto. Vorsicht. Ich möchte Ihnen als thematischen roten Faden unseres heutigen Morgens zum Thema Angst einen Menschen vorstellen, der war Schafhirte, der lebte von und mit der Natur und der hatte den Crash schon hinter sich. Und der Airbag war nicht aufgegangen, gar nichts hatte ihn geschützt. Aber Seine Angstbewältigung im Laufe einer Begegnung ist so vorbildlich, dass ich Ihnen davon erzählen will. Als Schafhirte hat er außer den begründeten Ängsten vor Schlangen und Skorpionen und fauligem Wasser und Salzlachen und Viehdieben und Schlagwetter im Gebirge vor allem eine Angst, und die kennen Sie und ich auch, obwohl wir sie keinem Volksbefrager in den Laptop diktieren. Das ist die Angst, dass alles einfach an mir liegt. Dass mein Leben so ist, wie es ist, weil ich nun mal bin, wie ich bin. Und dass mein Werdegang, meine Charaktereigenschaften, meine Angewohnheiten werden schon dafür sorgen, dass sich nichts ändert. Die Angst vor den Folgen der Vergangenheit, vor den Unwägbarkeiten der Gegenwart und den Zwangsläufigkeiten der Zukunft. Sagen Sie nicht, die Zukunft, es mache Ihnen Sorge, dass die Zukunft unvorhersagbar ist. Viel schlimmer ist es, wenn sie es ist. Angst vor den Folgen der Vergangenheit, Unwägbarkeiten der Gegenwart und Zwangsläufigkeiten der Zukunft. Was einmal war, das holt mich ein. Was heute ist, habe ich nicht im Griff. Und was morgen kommt, das muss ja so kommen. Dabei war der Mensch, von dem ich Ihnen erzähle, mit einem goldenen Löffel im Mund und auf Rosen gebettet geboren worden. Und zwar als Adoptivsohn einer Königstochter. Wäre das nichts? Also wenn Sie, sagen wir mal, die Tochter von Gloria von Tutnix und Tatnix wären, oder? Dann wäre ja Ihr Großvater Otto von Habsucht. Und, oder wissen Sie was auch? Ein sehr schöner Krupp von Bohlen und Halbach ist ein schöner Nachname, oder? Wenn man so... Auch ein sehr schöner Nachname ist Quandt. Quandt ist ein toller, 4 Personen besitzen 51% der BMW-Aktien. So, das ist es. Aber Dolce Vita Far Niente ist schlagartig vorbei. Warum? Die Angst, dass ich selber mein Leben versaue. Ihm war einmal, wie wir beschönigend sagen, die Hand ausgerutscht. Und wem die Hand ausrutscht, ist ja lange vorher das Herz ausgerutscht und die Nerven. Sein cholerischer Charakter hatte ihn dazu verleitet, also er hat einen Polizisten erschlagen. Einen Aufseher am Pharaonenthron hat er zu Tode geprügelt, vielleicht mit 2, 3 kräftigen Schlägen. Und jetzt wird er als Terrorist gesucht. Er muss fliehen und die Bibelkennerinnen und Kenner unter Ihnen wissen längst, von wem ich rede. Moses, was heißt Moses? Der aus dem Wasser gezogene. Hören Sie was? Der hat die Angst schon im Namen. Der aus dem Wasser, das mir bis zum Hals stand, gezogene. Meine Mama war so verzweifelt, dass sie mich den Strömungen des Nils anvertraute, in der Hoffnung, dass mich die Pharaonenkönigin im Bad da hinten eher findet als die Krokodile. Und wenn Sie jetzt sagen, komischer Name, der aus dem Wasser gezogene, ja, Naturvölker und in der Antike machen das so, war das üblich, dass man auch Kinder nach Ereignissen benannte. Wenn Sie Kevin Costner in dem großen Western-Epos im Kino gesehen haben, wie nannten die Indianer Kevin Costner? Der mit dem Wolf tanzt. Oder Schwäbisch, der wo mit dem Wolf tanzt. Der aus dem Wasser gezogene. Und jetzt muss er fliehen und wird Schafhirte bei seinem Schwiegervater. Und da merken Sie, hat sich schon die erste Angst bewahrheitet. Schafhirte, Moses, soll das ein Witz sein? Der ist am Königshof erzogen worden. Er hat die beste Bildung gekriegt, die es überhaupt gibt. Das ist Harvard, Boston, das ist London Business School, das ist Elite-Uni. Und jetzt, was machen Sie hier eigentlich, Herr Moses? Schafe, ja. Er ist völlig überqualifiziert. Wenn ich meinen jetzigen Status verliere, wird alles, was danach kommt, langweiliger sein und mich unterfordern. Eine Angst, die viele, viele Männer ab Mitte 50 haben. Und die Zäsur, der Bruch, wenn der Status geht, aber der Selbstwert nicht gehen soll. Wo bleibt denn mein Selbstwert, wenn der Status geht? den unterschätzen Frauen meist, weshalb sie, liebe Damen, die beklagen, dass die Kinder aus dem Haus sind, der Mann leider nicht mehr, weshalb sie die Demütigungen, die uns der alternde Körper zufügt, nicht noch durch fürsorgliche Entmündigungen verstärken sollten. Was glauben Sie, was ich in ICEs manchmal für Szenen erlebe? Wie Frauen mit ihren alten Männern umgehen. Ist das überhaupt dein Platz? Guck mal auf deine Karte. Soll ich dir einen Apfel schälen? Harald Martenstein hat gesagt, manches Mal glaube ich, es würde mich nicht wundern, wenn manche Frauen ihre alten Männer auf den Schoß nehmen und ihnen den Rücken klopfen, bis sie Bäuerchen machen. Moses ist Schafhirte und damit völlig unter. Und da passiert aber etwas in diesem öden, langweiligen, mich unterfordernden Pensionierungsalltag. Passiert etwas Außergewöhnliches. Als er hinsah, da brannte ein Dornbusch im Feuer, aber der Busch verbrannte nicht. Da dachte Mose, ich will doch hinübergehen und diese wunderbare Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. So kennen Sie es aus der Bibel, hört sich an, als hätte er Weihnachtsglöckchen gehört. Im Hebräischen steht da ein unübersetzbarer Ausdruck des Schrecken. Warum ist er erschrocken? Der Mann ist auf der Flucht. Es ist ihm bisher erfolgreich gelungen, ein Nobody zu bleiben. Das Inkognito hat prima funktioniert. Und plötzlich ruft es aus einem Busch Moses. Und Moses denkt, Scheiße. Und Gott spricht weiter, rief ihm aus dem Dornbusch zu, Moses, Moses. Und da merken sie, das ist die erste gute Nachricht gegen die Angst. Gott sieht sie und ruft sie eher, als sie es merken. Gott schaut, das finde ich am Schwäbischen schön. Wer schaut nach mir? Gibt es den Ausdruck im Bayerischen auch? Wer schaut danach? Wer kümmert sich? Egal für wie viele Jahre ihres Lebens sie Gott einen lieben, einen guten Mann sein lassen wollten, auf Wolke 17. Gott kennt sie und ruft sie. Das ist die erste gute Nachricht gegen die Angst. Ich bin kein Nobody. Taufe, Konfirmation, Hochzeit, Beerdigung. Ne, viermal im Leben geht der durchschnittliche Deutsche in die Kirche. Das ist nicht genau präzis, denn zweimal davon wird er getragen. Das ist ein ziemlich mickriges Ergebnis, oder? Ja, sagen Sie jetzt, und in den Jahren dazwischen, da war halt Abitur und dann Partnersuche und Partnerwahl und Nestbau und Hausbau und Kinderkriegen. Ich hatte einfach keine Zeit, Herr Malessa. Ja, Gott aber schaut nach Ihnen und ruft Sie. Und die gute Nachricht gegen die Angst ist, unter 7 Milliarden Menschen kennt er Ihren Namen, hat er gesagt. Ich sah dich schon, ehe du im Mutterleib bereitet wurdest, heißt es in dem Psalm. Moses, was ich? Ja, du, unter 7 Milliarden. Nachher, wenn sie aufstehen, kein anderer Mensch auf der Welt streicht sich so die Haare aus dem Nacken, ergreift eine Tasche und geht zur Tür wie sie. Sie sind absolut ein Original und einmalig, weshalb wohl gibt es Fingerabdrücke. Die erste gute Nachricht gegen die Angst, ich bin dem Schöpfer des Universums bekannt. Und dann redet Gott weiter. Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Überliest man leicht, so eine Formel in der Bibel, ist aber die zweite gute Nachricht gegen die Angst und sie lautet, ich sehe dich in deinem gesamten familienhistorischen Werdegang. Ich kannte schon deine Urgroßmutter und ich wusste auch, unter welchen Verhältnissen deine Familie zum Kaiserreich, in der Weimarer Republik, beim Börsencrash von 1928, bei der Übernahme der Faschisten 33, in den Kriegswirren. Alles das habe ich gesehen. Du bist das letzte Glied einer langen Kette und löffelst aus, was andere eingebrockt haben. Das ist eine entlastende Nachricht, denn sie lautet, Gott sieht uns immer im Kontext. Es gibt so eine Art depressive Allmachtsfantasie, die lautet, wenn ich schon nicht alles kann, will ich wenigstens für alles an allem schuld sein. Hört sich witzig an, aber Therapeuten können Ihnen sagen, dass es so Menschen gibt. Und Gott sagt, kannst du gar nicht an allem schuld sein. Und deswegen musst du keine Angst haben vor den Folgen der Vergangenheit und den Unwägbarkeiten der Gegenwart. Denn ich bin der Gott deiner Väter und Mütter. Das löst bei Moses vermutlich eine Welle an Erinnerungen aus, wenn sie an ihre Väter und Mütter denken. Ich habe einen schönen Text gefunden, Zitat: Wenn du in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts geboren bist oder Kind warst, dann ist es erstaunlich, dass du überlebt hast. Denn wir aßen Brei, den kein Ökotest geprüft hatte. Und saßen in Gitterbettchen, lackiert mit Farben, die wahrscheinlich ungesund waren. Wir wurden herumgefahren in Autos ohne Sicherheitsgurte und fuhren Fahrrad ohne Helm. Wir hatten keine Computer, keine Xboxes und Playstations. Im Lutherjahr hat ein Konfirmand den Pfarrer gefragt, wie 1517 die Menschen eigentlich überleben konnten ohne Handys. Wie haben die überlebt ohne Handys? Da hat der Pfarrer gesagt, die haben nicht überlebt, die sind alle gestorben. Wir spielten nicht vor dem Bildschirm zu Hause, sondern wir spielten mit richtigen Kindern. Die wohnten nebenan, da konnte man klingeln und dann kamen die raus. Und wir hatten keine, er flog mal ein Ball ins Schaufenster, trat keine Rechtsschutzversicherung in Aktion. Und flog jemand von der Schule, war ihm damit nicht die ganze Zukunft verbaut. So ist es aber nicht mehr, denkt Moses, als er an seine Vergangenheit in Theben erinnert wird, an das wunderbare Leben am Hofe, umsorgt und behütet. Lieber Gott, unsere Welt ist komplizierter geworden. Und da redet Gott schon weiter und sagt, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und das Schreien meiner Kinder gehört. Das ist die dritte gute Nachricht gegen die Angst. Die erste ist, Gott sieht sie und spricht sie an als Original und Identität, ehe sie es sich versehen. Die zweite gute Nachricht war, er sieht sie immer im Kontext ihrer Verhältnisse. Und die dritte gute Nachricht ist, Gott ist weder zynisch, noch blind, noch taub, noch ignorant. Kein Gebet, kein Stoßgebet und kein Schrei und auch kein Fluch enden an den Lampen überm OP-Tisch. Auch nicht an den vergitterten Fenstern einer geschlossenen Psychiatrie. Ich habe das Elend meiner Kinder gesehen. Und da kann ich mir vorstellen, dass in Moses jetzt inzwischen so ein kleiner Widerspruch entsteht, dass er denkt, lieber Gott, glaubst du ernsthaft, dass sich die Verhältnisse ändern lassen? Dass man daran was ändern kann, am Elend der Sklaven. Und Gott redet schon weiter. Wohlan, ich mag ja Luther, wohlan, so will ich dich zu Pharao schicken, damit du die Kinder Israel aus der Knechtschaft führst. Ich. Ja, also, lieber Gott, ich habe eine Vergangenheit. Die kennen mich da schon. Glaubst du, Pharao wird sagen, Mensch Moses, was für ein Klassentreffen, komm rein. Nein. Nein, auf und außerdem, lieber Gott, glaubst du echt, Pharao Alkohol lässt 2,5 Millionen Sklaven, die er alleine in Deutschland hat, so einfach laufen, nur weil anonyme Alkoholiker und Blaues Kreuz vorm Bahnhof mit der Spendendose rasseln? So einfach ist die Welt heute nicht mehr. Glaubst du, Pharao Verwahrlosung, Arbeitslosigkeit, Dummheit, Verwahrlosung, sozial Schwache nennen wir die etwas beschönigend. Mutter säuft und guckt RTL2 in Dauerschleife und Kevin ist in der Messi-Wohnung einfach verhungert und verdurstet mit seinen anderthalb Jahren. Und dann musste die Sozialministerin von Bremen zurücktreten, weil das Jugendamt nicht aufgepasst hatte. Es werden noch viele Kevins in irgendwelchen Messi-Wohnungen verhungern und verdursten und an der eigenen Scheiße ersticken, weil die Eltern sich nicht drum kümmern. Nein, diese Tyrannen, diese Despoten lassen doch ihre Sklaven nicht einfach frei. Ich will dich schicken, dass du das ändern sollst. Und die gute Nachricht der Befreiung und der lebensförderlichen Menschenfreundlichkeit und Barmherzigkeit Gottes verkündet. Hui, jetzt fängt Moses an, das müssen Sie mal lesen, 35 Verse lang dem lieben Gott zu erklären, warum er Angst hat. Und wissen Sie was? Er hat vollkommen recht. Wir können ihn alle gut verstehen. Und er fängt an aufzuzählen, warum er der Ungeeignetste ist. Es ist so eine Art Anti-Bewerbungsgespräch. Also es fängt schon damit an, ich weiß nicht, wann es liegt, aber die Leute hören mir nicht gerne zu. Ich sollte mal zum Logopäden gehen, ich weiß es nicht. Lesen Sie es nach, da steht, ich habe eine schwere Zunge. Und Jan Assmann, der jetzt am Sonntag vor einer Woche den Deutschen Buchpreis gekriegt hat in der Paulskirche, ein Ägyptologe und versierter Archäologe, glaubt, Moses hat gestottert. Ist auch schlecht für einen Revolutionär, ne? Auf geht's. Da folgen die Leute einfach nicht. Und nach 35, also wie können wir dem armen Moses mit seinen Angst vor den Aufgaben der Zukunft, Angst vor den Zwangsläufigkeiten der Zukunft, zwangsläufig ist Pharao, lässt seine Sklaven nicht laufen, bis heute nicht. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik kommen mehr Menschen von eigener Hand ums Leben als durch den Straßenverkehr. Pharao, Depression und Suizid lässt doch seine Sklaven nicht einfach laufen. Was braucht der Moses jetzt? Womit können wir ihm helfen in seiner Angst? Also ich schlage vor, wir schicken ihn zu Jürgen Höller, Deutschlands erfolgreichstem Motivationstrainer. Ne, kennen Sie den? Schleierhalle Stuttgart, 8000 Leute rufen gemeinsam Schaka, Schaka, ich bin der Beste, ich bin der Beste. Und dann saßen wir da, ich für die Religion und Tilman Acht nicht für die Wirtschaft, vom SWR, ich arbeite Dienstleister, freier Dienstleister beim Rundfunk. Und mein Wirtschaftskollege sagte, wer von denen ist denn jetzt der Beste? Wir schicken ihm einen Motivationscoach oder wir schicken ihm einen amerikanischen Fernsehprediger. Wer das nächst? Moses, just believe. You can do it. Der so mit einer Mischung aus amerikanischem Optimismus und Erfolgsevangelium, lesen Sie mal im Buch Exodus, Moses sagt, und er hat völlig recht, lieber Gott, für den Job bin ich eine Pfeife. Und Moses sagt, stimmt. Und Gott sagt, stimmt. Darf ich dir sagen, wer ich bin? Und jetzt, liebe Gäste, jetzt kommt ein Satz, den müssen Sie lernen, den müssen Sie wissen. Der ist große Weltliteratur, klingt nur ein bisschen kompliziert. Ich bin, der ich bin und werde sein, der ich sein werde. Ich bin, der immer mit dir sein werdende. Jetzt sagen Sie, huch, das ist ja noch komplizierter als der mit dem Wolf tanzt. Gemeint aber ist, ich war immer schon da. Du kannst gar nicht an allem schuld sein, weil du ein historisches Endprodukt bist im Moment. Zweitens, ich bin jetzt bei dir, spreche zu dir. Und drittens, ich bin der immer mit dir sein werdende. Und da blinzelt der Moses plötzlich in eine große, große Zukunft. Kein Mensch kennt Ramses den Dritten, 1400 vor Christus. Alle kennen Moses, wie das wohl kommt. Und diese Zusage Gottes, liebe Gäste, liebe Schwestern und Brüder, ist mehr als so eine Art Leben nach dem Todversicherung, so ein Crash-Airbag, auf den man hofft, sondern das ist eine von Yolanda King, der ältesten Tochter von Martin Luther King, habe ich das gelernt. Wir haben uns, sind uns mal begegnet für eine Reportage und ich habe sie gefragt, hatte ihr Vater Angst? Martin Luther King, 20 Mal verhaftet, Bürgerrechts bis rauf ins Weiße Haus, der Anfang vom Ende der Apartheid in den USA. Und sie sagt, ja, mein Vater hatte viel Angst. Ich sage, woher wissen Sie das? Als Sie erst 13 waren, ist er ja schon erschossen worden. Da sagt sie, Kinder verstehen nicht, worüber die Erwachsenen am Tisch reden. Schon gar nicht, wenn es um Politik geht. Aber Kinder riechen und spüren die Atmosphäre. Kinder verstehen nichts, aber empfinden alles. Sagt sie, und ich durfte noch am Katzentisch ein bisschen Bilderbuch ausmalen. Und am Küchentisch saßen Harry Belafonte, der Schlagersänger, Andrew Young, späterer Bürgermeister von Atlanta, Ralph Abernathy, mein Vater, meine Mutter, Coretta und Martin Luther King. und sagt sie Bombendrohungen. Ku Klux Klan fährt durchs Viertel. Die Angst war mit Händen zu greifen, denn ich fing plötzlich an zu weinen als Kind. Völlig grundlos. Ich fing einfach an zu weinen, weil die Atmosphäre so spannungsgeladen war. Ich sage, und was hat dann Ihr Vater dagegen gemacht? Ich meine, beim Busstreik von Montgomery war er 26 Jahre alt. Sie sagt, er sprach immer von einer Cloud of Coziness, eine Wolke der Geborgenheit, die uns umhüllt. Wir sind geborgen, die Bibel spricht von einer Wolke der Zeugen. Das sind die Menschen, die auch schon Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Da sind sie wieder bei, ich bin der Gott deiner Väter. Cloud of Coziness, eine Umhüllung in Geborgenheit, die nicht die Verhältnisse wundersam und schlagartig ändert, der Ku Klux Klan fährt immer noch, die mir nicht das Risiko nimmt und möglicherweise nicht einmal das Leiden, aber die mir die Angst nimmt. Und zwar die Angst, dass ich einen Fehler machen könnte, dass ich den Aufgaben der Zukunft nicht gewachsen wäre. Das ist nun mehr als ein Airbag für die Seele. Amen.